So, dann freut es mich jetzt sehr, Andreas Gehlhardt hier vorzustellen, der, wie ich schon sagte, dankenswerterweise kurzfristig eingesprungen ist. Viele von Ihnen werden ihn schon kennen, manche aber vielleicht nicht. Deshalb sage ich etwas zu ihm, stelle ihn kurz vor. Andreas Gehlhardt hat Philosophie, vergleichende Literaturwissenschaft und Geschichte studiert an den Universitäten Bonn, Paris und Bochum. Nach der Promotion mit einer Arbeit über den französischen Philosophen und Literaturtheoretiker Maurice Blanchot hat er zunächst am Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft in Frankfurt am Main als Mitarbeiter gearbeitet, hatte dann ein kleines Intermezzo als Wissenschaftslektor beim Surkamp Verlag und ist nun seit 2009 an der TU Darmstadt in doppelter Funktion. Zum einen als Mitarbeiter des Instituts für Philosophie, aber auch als wissenschaftlicher Koordinator des Forums für interdisziplinäre Forschung, des FIF, hier an der TU Darmstadt. Ich sage Ihnen noch etwas zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Historisch kann man vielleicht sagen, sind seine Arbeitsgebiete zum einen die Philosophie des deutschen Idealismus und ein weiterer, also Kant, Hegel, Fichte, Schelling, also diese ganze Epoche 18., spätes 18., frühes 19. Jahrhundert. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt von Andreas Gehlhardt liegt in der Phänomenologie mit einem besonderen Schwerpunkt dann auch in der französischen Ausrichtung der Phänomenologie. Da sind dann Autoren wiederum wichtig wie Foucault, Derrida, Lyotard, Blanchot natürlich auch, über den er promoviert hat, oder Levinas, über den er auch eine Bucheinführung, eine kleine Monographie zur Einführung in sein Werk verfasst hat. Das sind so ein bisschen historische Schwerpunkte. Systematisch kann man sagen, so eins seiner Arbeitsgebiete im Moment, das Thema Skeptizismus und die Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus. Dazu hat er ja auch eine Lehrveranstaltung im vergangenen Sommer gehalten. Und ein weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt auf dem Thema Gewissensdiskurse und Prüfungstechniken. Ich nenne Ihnen aus der Vielfalt und Vielzahl seiner Publikationen einige ausgewählte Bücher. Die Einführung zu Levinas hatte ich ja schon genannt. Ich nenne zwei neuere Sachen. Einmal ein Buch, das er gemeinsam mit Petra Gehring herausgegeben hat und das in diesem Sommer erschienen ist. Das heißt Foucault und der Mut zur Wahrheit. Das ist ein Sammelband, der aus einem kleinen Workshop hervorgegangen ist, der vor 1,5 Jahren hier in Darmstadt stattgefunden hat und in dem es um die letzten Vorlesungen von Michel Foucault ging, die um den Begriff der Paresia, der freimütigen Rede, kreisen. Dazu ist also dieser Sammelband beim Diaphanes Verlag erschienen. Er hat außerdem ein sehr interessantes Buch, vielleicht auch für diejenigen, die Lehramt studieren, sehr zu empfehlen, zur Kritik der Kompetenz geschrieben. Das ist ebenfalls im Diaphanes Verlag 2011 erschienen. Da setzt er sich kritisch mit dieser Kategorie der Kompetenz in einer sehr ausführlichen historisch-genealogischen Perspektive auseinander. Ich nenne jetzt noch eine dritte Publikation, die er als Mitherausgeber zu verantworten hat. Und da mache ich sozusagen ein bisschen Werbung. Das kann man hier in dieser Situation ganz gut tun. Er wird in Kürze ein Handbuch zur deutschen Philosophie im 20. Jahrhundert herausgeben, das er gemeinsam mit Thomas Wedorf herausgibt. Er wird bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erscheinen. Jetzt demnächst, müsste jetzt bald rauskommen. Das ist ein Sammelband, in dem Fachleute das Werk wichtiger deutscher Philosophen aus dem 20. Jahrhundert vorstellen. Das möchte ich besonders empfehlen. Es wird ja oft gefragt, was für Nachschlagewerke kann man benutzen, wenn man sich mal über bestimmte Werke oder bestimmte Autoren informieren will. Das ist sicherlich sehr gut geeignet für diesen Zweck. Einen kleinen Aufsatz möchte ich auch noch nennen, den ich mit viel Gewinn gelesen habe. Es ist eigentlich eher eine Sammelrezension, die in der Philosophischen Rundschau kürzlich erschienen ist. Die trägt den Titel Urteilskraft statt Messtechniken, neuere Literatur zur Lage der Universitäten. Das ist eine Sammelrezension, die sich mit neueren Publikationen befasst, die die gegenwärtige Situation der Universitäten diskutieren. Das ist nicht nur interessant, sondern als Überblick über diese Diskussion, sondern Andreas Gehlhardt nimmt zu den von ihm besprochenen Texten darin auch selber auf eine sehr interessante und pointierte Weise Stellung. Und insofern kann ich auch diesen Artikel sehr empfehlen. Ja, damit bin ich mit meiner Präsentation auch schon am Ende und darf dir das Wort übergeben, nochmals verbunden. Herzlichen Dank, dass du heute die Gestaltung dieser Sitzung übernommen hast. Bitte schön. Danke.
Ja, also vielen Dank für diese sehr nette und sehr ausführliche Vorstellung. Ich bin ganz gerührt. Heute sehr kurzfristig und folglich komplett unplugged, ohne irgendwelche Folien oder sonstigen Hilfen. Eine, sagen wir mal, Dreiviertelstunde über Rousseau. Michaela Rehms angekündigter Titel war: Ist Rousseau ein Naturrechtsdenker? Meine Qualifikation, Sie jetzt hier heute zu vertreten, besteht ganz schlicht darin, dass ich Ihre Dissertation kenne und weiß, was sie so für Grundpositionen zu Rousseau vertritt. Ich kann also sagen, sie beantwortet die Frage, ist er ein Naturrechtsdenker, mit Ja. Da ich jetzt mit ihr aber übereingekommen bin, dass ich nicht neben ihrem Buch auch noch ihren Vortragstext und so weiter mit einbeziehen will, um hier was ganz Kompliziertes zu machen, wird sich das Thema ein wenig verschieben. Ja? Das Thema ihres Buches lautet »Bürgerliches Glaubensbekenntnis«. Moral und Religion in Rousseaus politischer Philosophie, ist bei Finck erschienen, ist eine sehr schön strukturierte und auch in einigen Punkten sehr dezidiert bestimmte Optionen vertretende Lektüre, letztlich des Contrat Social, des Gesellschaftsvertrages. Da es sich um richtige Rousseau-Forschung handelt, zitiert sie Rousseau auf Französisch, aber wer des Französischen lesemächtig ist, dem kann ich dieses Buch nur empfehlen. Das ist eine sehr gute Einführung in Rousseaus politische Philosophie mit eben einem dezidierten Schwerpunkt auf diesem Glaubensbekenntnis. In dem Untertitel kommen schon vor Moral, Religion und Politik. Moral und Religion in Rousseaus politischer Philosophie. Was bedeutet, bei Rousseau haben diese drei Begriffe was ganz eng miteinander zu tun. Was ja nicht selbstverständlich ist. Ja, also dass man Politik nicht ohne Moral und Moral nicht ohne Religion sozusagen denken und in ein konsistentes Verhältnis bringen kann. Da gibt es Denker, die das dezidiert verneinen würden. Bei Rousseau ist das nicht so. Bei dem gibt es ein wirklich enges Verhältnis zwischen diesen drei Begriffen und Michaela Rehm hat in ihrem Buch versucht zu zeigen, warum das so ist. Um das heute Abend auf eine möglichst einfache Gliederung zu bringen, ich werde jetzt einfach, weil ja auch viele Studenten da sind und vielleicht auch viele Leute da sind, die jetzt noch nicht ihr ganzes Leben lang Rousseau gelesen haben, auch die Gelegenheit nutzen, einige elementare Sachen zu sagen. Dazu habe ich mit meiner minimalen Vorbereitungszeit ja jetzt sozusagen auch die Lizenz. Um das auf eine möglichst einfache Gliederung zu bringen, möchte ich zwei Unterscheidungen folgen heute Abend. Die eine betrifft Rousseaus Prägung als Denker, die man so bezeichnen könnte, dass man einen antik-affinen und einen modernen Rousseau unterscheidet. Das gibt es in der Literatur häufiger. Auf der einen Seite ist Rousseau ein politischer Theoretiker, der immer wieder sehr klar seine Vorliebe für antike politische Theorien, für Platons Politeia, vor allen Dingen geäußert hat, der aber auch, und das ist nicht so gängig, eine klare Vorliebe für Sparta gegenüber Athen immer wieder äußert. Das hat vor allen Dingen in seiner Erziehungslehre teilweise regelrecht spektakuläre Effekte, die ist aber heute nicht unser Thema. Ich möchte nur als ein kleines Motto für heute einen kurzen Abschnitt aus dem 7. Abschnitt des 2. Buchs des Contrat Social anlesen. Ich werde da später noch ausführlicher drauf eingehen, wo es heißt: Als Lykurg seinem Vaterland Gesetze gab, Sparta, legte er als erstes die Königswürde nieder. Es war bei der Mehrzahl der griechischen Städte Sitte, Fremden die Abfassung ihrer Gesetze anzuvertrauen. Er stellt hier also Lycurg, diesen mythischen, sozusagen diese mythische Gesetzgeberfigur, nein, mythisch ist sie nicht, aber sie hat sozusagen einen solchen Rang, in den Mittelpunkt seiner Überlegung oder hebt ihn hervor. Und weil das später noch von Bedeutung sein wird, möchte ich ganz kurz erzählen, was bei Plutarch über diesen Lycurg zu lesen ist. Lycurg hatte Sparta Gesetze gegeben und ist dann zum Orakel von Delphi gegangen, um zu fragen, ob dieses Gesetzgebungswerk gut ist und ob was er tun muss, um ihm Dauer zu verleihen. Und bevor er aufgebrochen ist, hat er den Spartanern den Schwur abgenommen, auf keinen Fall diese Gesetze zu ändern, bis er zurück ist. Dann ist er zum Orakel gekommen und das Orakel sagte ihm, das sind die besten Gesetze, die Sparta überhaupt haben kann und es wird immer eine ruhmvolle Stadt bleiben, solange diese Gesetze bestehen, woraufhin Lycurg sich zu Tode gehungert hat, um eben nie zurückzukommen und die Spartaner auf immer an diesen Schwur zu binden, der seine Gesetze sozusagen stabilisiert hat. Diese Figur also eine, auf die ich später noch kommen werde, und das die eine Seite Rousseaus, diejenige eines Denkers, der immer wieder in Austausch mit der Antike argumentiert. Die andere Seite natürlich der moderne Rousseau, der Denker der Volkssouveränität, der für uns als ein Vorläufer, ein wichtiger theoretischer Protagonist der Französischen Revolution wichtig ist. Robespierre hat auf ihn Lobreden gehalten, was natürlich ihm ein zweideutiges Image verschafft hat. Aber eben auch ein Denker, der in einer anderen Hinsicht modern ist. Das ist eine zweite Seite, zu der ich auch nur erstmal so eine Art von kleinem Motto-Absatz lesen möchte. Der stammt aus dem allerletzten Abschnitt des Contrat Social, in dem es um dieses bürgerliche Glaubensbekenntnis geht, um das, was Michaela Rehm hier in den Titel ihres Buches gesetzt hat, und in der er sich ganz stark gegen jede Form von Intoleranz ausspricht und er weiter fortfährt: Meiner Meinung nach täuschen sich diejenigen, die einen Unterschied machen zwischen der bürgerlichen Intoleranz und der religiösen Intoleranz. Diese beiden Arten von Intoleranz sind nicht zu trennen. Es ist unmöglich, mit Menschen in Frieden zu leben, die man für unselig hält. Sie lieben, hieße Gott, der sie straft, hassen. Man muss sie unbedingt bekehren oder sie bedrängen. Überall, wo die religiöse Intoleranz zugelassen wird, kann es nicht ausbleiben, dass sie irgendeine bürgerliche Auswirkung hat. Und sobald diese eintritt, ist der Souverän nicht mehr souverän, nicht einmal im Weltlichen. Von dem Augenblick an sind die Pfaffen die wahren Herren und die Könige nur mehr ihre Beamten. Das heißt, ein Gedanke, der für uns immer ein Problem geblieben ist, den wir aber ganz klar zum Bestand der modernen politischen Philosophie zählen würden, nämlich die Frage nach dem Wert der Toleranz, ist einer, der für Rousseau auch von sehr großer Bedeutung ist. Dass diese beiden Seiten Rousseaus, die immer wieder ins Spiel kommen werden und die auch Michaela Rehm in ihrem Buch immer wieder zum Einsatz bringt. Wir haben schon festgestellt, dass Rousseau kein in dem Sinne konsistenter Denker ist, sondern eher einer, der so eine Art von Austragsfeld von Widersprüchen und von Spannungen sozusagen in seinen Texten aufspannt. Und da ist der Contrat Social ein sehr gutes Beispiel für. Die andere Unterscheidung, die ich sozusagen als Leitfaden nehmen möchte, ist die Unterscheidung zwischen Mensch und Bürger. Dazu nur ganz kurz, es gibt einen Aufsatz von Löwit zum Thema der Menschenrechte, wo der mit dem Satz beginnt: Das Problem der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, denn so heißt sie ja wirklich, der Menschen- und Bürgerrechte, ist in dem unscheinbaren Bindewort und impliziert, welches den Menschen mit dem Staatsbürger verbindet und ihn zugleich von ihm unterscheidet. Das heißt, dieses Verhältnis zwischen Mensch und Bürger, das auch Rousseau in seinem Gesellschaftsvertrag behandelt, ist auch immer ein Problem geblieben und seine Überlegungen zu diesem Verhältnis können quasi als paradigmatisch und hilfreich angesehen werden, um die Frage zu beantworten, wie man sich diesem Problem löst. Dabei wird man immer wieder auf den Anspruch von Rousseau formulierten Anspruch treffen, nichts zu tun, was den Menschen in Widerspruch mit sich selber bringen kann. Ja? diese beiden Perspektiven, die man auf ihn haben kann. Einerseits ein Mensch, der schon vorpolitisch und schon vor dem Staat mit bestimmten Rechten und Ansprüchen ausgestattet ist und andererseits einer, der aber nur als Bürger diese Art von Rechten auch verwirklichen und einfordern kann, darf nach Rousseau nicht dazu führen, dass so eine Art von innerer Spannung entsteht, die sozusagen ständig in jedem Einzelnen ausgetragen werden muss. Und das ist natürlich auch ein starkes theoretisches Problem in seinem Buch. Ich werde eine möglichst einfache Gliederung nehmen, nämlich erstens das Verhältnis von Mensch und Bürger einmal aus der Perspektive des Modernen und einmal aus der Perspektive des antiken Rousseau, um es mal so zu sagen. Und dann Rousseaus Überlegungen zum Gesetzgeber und zur Zivilreligion, also demjenigen Thema, das Michaela Rehn sozusagen auch als Fluchtpunkt ihres Buchs verwendet hat. Einmal bei der Frage, was für eine Funktion die Religion beim Übergang vom Naturzustand zum bürgerlichen Zustand hat und einmal, was für eine Funktion sie im bürgerlichen Zustand hat. Ja. Wenn dann noch Zeit ist, sage ich vielleicht etwas zu Hannah Arendts Rousseau-Lektüre, da Arendt einerseits eine drastische, um nicht zu sagen brutale Rousseau-Kritik formuliert hat, andererseits ich aber glaube, dass bei ihr so ein bis zwei ganz dezidiert rousseauistische Impulse sehr stark drin sind in ihrem Denken und da weiterwirken. Wenn wir dazu kommen, sage ich dazu auch was. Ja, in dem Titel von Frau Rehm, wie gesagt, die drei Worte Politik, Moral und Religion in ein Verhältnis gesetzt. Man kann sagen, dass Rousseau der Überzeugung ist, dass eine Politik ohne Moral sozusagen kernlos bleibt und dass ohne bestimmte Bindungskräfte, die man nur auf der moralischen Ebene entfalten kann, ein politisches Gemeinwesen nicht funktionieren kann und dass andererseits die Moral ohne irgendeine religiöse Grundlage nicht funktioniert. Vielleicht etwas, was auch manchmal sogar überlesen wird, aber was aus diesem Buch ganz klar hervorgeht. Auffallend beim Gesellschaftsvertrag ist ja zunächst, dass der gar keine Naturzustandsbeschreibung enthält. Um jetzt mal sozusagen von der Seite des modernen Rousseaus, desjenigen, der die Volkssouveränität zum Gegenstand erhoben hat, zu wählen. Man könnte ja vermuten, okay, moderne Vertragstheorien, da ist immer dieser Zweischritt, Naturzustand, gesellschaftlicher Zustand. Wie kommt man von dem einen zum anderen? Und man kann sich fragen, warum verzichtet Rousseau darauf, in seinem Gesellschaftsvertrag so etwas wie eine ausführlichere Naturzustandsbeschreibung zu geben? Naheliegende Antwort, naja, er hat ja den zweiten Diskurs geschrieben, den Diskurs über die Ungleichheit, da hat er das alles getan, da ist es sozusagen mit erledigt, jetzt kommt der Gesellschaftsvertrag. Das Problem ist, dass auch im zweiten Diskurs schon ein Gesellschaftszustand beschrieben wird, in dem sowas wie Verträge existieren, der zementiert aber einfach nur das Elend und die Ungerechtigkeit, ohne dass er sozusagen einen Ausgang aus dieser Lage böte. Und es ist alles andere als selbstverständlich, dass da nun ein einfaches Gelenk zwischen diesen beiden Büchern da wäre. Außerdem ist es bei Rousseau so, dass er ein glänzender Rhetoriker ist und vor allen Dingen ein glänzender Polemiker und sehr gut darin, sozusagen affektgeladene, auch schwarze Zustände auszumalen. Und er ist sicher nicht an sich vorbei hätte gehen lassen, dieses rhetorische Mittel auch in seinem Gesellschaftsvertrag einzusetzen, wenn er es gebraucht hätte. Die Sache ist aber, er braucht es gar nicht so wie Hobbes, weil bei ihm der Grund, weswegen die Menschen aus dem Naturzustand heraustreten, nicht in dem miesen und elenden Zustand im Naturzustand allein besteht und in der Furcht, die dort herrscht und so weiter, und das schon als Motiv ausreicht. Für Rousseau muss da ein anderes Motiv mit im Spiel sein, muss da eine Orientierung auf eine bestimmte Form von Gemeinwohl mit im Spiel sein, wenn seine Konstruktion funktionieren soll, weil die ja hinterher auch mehr bietet als bloß kein Naturzustand. Sicherheit, keine Furcht mehr vor dem Nächsten und so weiter, sondern, wie er ganz dezidiert schreibt, an Freiheit und Gleichheit als ihren wichtigsten Zielen, die es zu verwirklichen gilt, ausgerichtet ist. Es ist hier nebenbei bemerkt ganz charakteristisch, dass er Freiheit und Gleichheit sagt und nicht diese Trias, die später in der Französischen Revolution sozusagen ins Spiel gebracht wurde, um die Brüderlichkeit noch erweitert, weil er zur Brüderlichkeit, zu dieser Form von familiär gefärbter Solidarität, die in diesem Begriff steht, steckt, ein ganz spannungsreiches Verhältnis unterhält. Die kommt bei ihm ins Spiel, wo er vom Christentum und seiner Rolle spricht. Ich werde da später nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Jedenfalls zunächst Freiheit, Gleichheit als die Schlagworte, auf die seine Idee der Volkssouveränität ausgerichtet ist. Ein Gemeinwohl, das verwirklicht werden kann durch die Akte eines Gesetzgebers und nur diese Akte. Also wenn das Volk als Souverän die Möglichkeit hat, für das Gemeinwohl zu arbeiten, hat es im Grunde nur diese Form der Handlung, der Gesetzgebung zur Verfügung, um das zu verwirklichen. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Spannungsfeld, stellt er dann auch die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Bürger. Dass man ja zunächst einmal so sagen könnte, gut, Naturzustand sind wir halt alle noch irgendwie einfach Mensch, ja, und im Staat dann Bürger in einer spezifischeren sozusagen Rolle eingespannt. Um die Art, wie er dieses Verhältnis bestimmt, etwas näher zu illustrieren, lese ich jetzt einfach mal den Beginn des vierten Kapitels im zweiten Buch des Contrat Social vor, das betitelt ist Von den Grenzen der souveränen Gewalt. Dieser Text lautet wie folgt: Wenn der Staat oder die Polis nur eine moralische Person ist, deren Leben in der Einheit ihrer Glieder besteht, und das ist für Rousseau ja ein ganz wichtiges Moment, diese Einheit, die gestiftet wird, indem dieser Vertrag geschlossen wird, die Einheit des Volkes, etwas, was er im Französischen auch gerne Unité mit großem U schreibt, also das ist sozusagen eine Leitvokabel. Und wenn die wichtigste ihrer Sorgen die Selbsterhaltung ist, das würde auch Haupt sagen, bedarf sie einer allumfassenden, zwingenden Kraft, um jedes Teil auf die für das Ganze vorteilhafteste Art zu bewegen und auszurichten. Wie die Natur jedem Menschen eine unumschränkte Gewalt über alle seine Glieder gegeben hat, so gibt der Gesellschaftsvertrag der politischen Körperschaft eine unumschränkte Gewalt über all die ihren, und eben diese Gewalt ist es, die, wie ich gesagt habe, vom Gemeinwillen geleitet, den Namen Souveränität trägt. Und er fährt fort: Außer der öffentlichen Person haben wir aber die Privatpersonen zu betrachten, die diese bilden und deren Leben und Freiheit von Natur aus von ihr, von der Souveränität unabhängig sind. Es geht also darum, die jeweiligen Rechte der Bürger und des Souveräns genau zu unterscheiden, die Pflichten, die ersteren in ihren Eigenschaften als Untertanen zu erfüllen haben, und das natürliche Recht, dessen sie sich in ihrer Eigenschaft als Menschen erfreuen können. Also hier diese Aufteilung zwischen den Pflichten, die man als Bürger dem Staat gegenüber hat, der natürlich für einen dann auch das in Form dieses Gemeinwohls oder der Garantie von Gleichheit, Reziprozität im Verhältnis sorgt, und dem natürlichen Recht, dessen man schon in seiner Eigenschaft als Mensch inne ist. Und klassischerweise wird dieses natürliche Recht oder diese Notwendigkeit, so etwas wie ein Naturrecht anzunehmen, natürlich auch dafür in Anspruch gebracht, dass man sagen muss, ja, man muss ja von irgendeinem Punkt aus über diese positiven rechtlichen Systeme, die da und dort herrschen, urteilen können. Man braucht ja irgendeinen Punkt, von dem aus man dann sozusagen auch kritisieren kann, dass das und das faktische rechtliche System zum Beispiel nicht gerecht oder in irgendeiner Weise nicht angemessen ist. Man wird aber sehen, dass das nicht Rousseaus vorrangiges Interesse ist. Ich werde da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Letztes Mal bei der Diskussion hat Herr Sturmer schon gesagt, ja, da ging es um diese Frage, wie weitgehend diese Veräußerung seiner eigenen Rechte an den Souverän, an die Gemeinschaft im Gesellschaftsvertrag ist, und warum es da keine Schwierigkeiten gibt und das auch nicht als totalitär zu deuten ist, wenn da eine Alienation total, also eine vollständige Entäußerung meiner selbst an die Gemeinschaft gefordert ist. Da sagte Herr Sturmer, naja, das Problem ist dann gelöst, wenn der Mensch mit dem Bürger zusammenfällt. Bei Michaela Rehm ist es so, dass sie eine Lektüre vorlegt, die da dezidiert anders argumentiert, und gerade wie letztlich auch Löwit in diesem Satz, den ich da eben zitiert habe, auf dem Und den Akzent legt. Das Und zwischen Mensch und Bürger lässt sich nicht einziehen, sagt sie, auch nicht bei Rousseau. Das beugt natürlich einer Lektüre vor, die dann wirklich in eine totalitäre Richtung gehen müsste. Wenn man sagt, ja, irgendwann geht der Mensch eben im Bürger auf und dann kann der gar nicht mehr anders wollen, als das Gemeinwesen will. Und dann ist auch überflüssig, da noch irgendwelche Schutzvorkehrungen und sowas zu treffen. Frau Rehm sagt, nein, dieses Und zwischen Mensch und Bürger wird niemals sozusagen wirklich beseitigt. Und sie versucht das mit der folgenden Konstruktion zu begründen. Ich lese da mal aus ihrem Buch vor. Die Erkenntnis der natürlichen Gesetze kann bei der Mehrzahl der Menschen erst im Staat erfolgen. Und dennoch gilt, dass die natürlichen Gesetze den positiven übergeordnet sind. Das heißt, die natürlichen behalten zwar ihren Status als die, ich sag mal, ursprünglicheren, fundamentaleren, von denen aus die anderen kritisiert werden können, aber überhaupt den Begriff zu haben und überhaupt eine Erkenntnis davon, was ein natürliches Gesetz sein könnte, kann ich erst vom Staat aus, vorher nicht. Zum Problem unzureichender Erkenntnis der natürlichen Gesetze im Naturzustand kommt das bereits Besprochene der fehlenden Garantie der Reziprozität ihrer Befolgung hinzu, also diese Form von Vertrag, die eine Gerechtigkeit und Gleichheit unter den Bürgern garantiert, gibt es natürlich noch nicht. Die natürlichen Gesetze haben bei Rousseau also Vorrang vor den positiven Gesetzen, doch erkannt werden sie erst im Staat und der Staat ist es auch, der für jene Garantie sorgt. Erst durch den Übergang vom Naturzustand in den bürgerlichen Stand begreift sich der einzelne Mensch als Mensch und kursiv als Bürger, ist er in der Lage, die natürlichen Gesetze zu erkennen und sich positiven Gesetzen zu unterwerfen. Rousseau propagiert im Kontrast Social keine Aufhebung der Unterscheidung von Mensch und Bürger. Davon, dass der Mensch völlig in seiner Existenz als Bürger aufginge oder gar völlig vom Kollektiv absorbiert würde, kann keine Rede sein. Vielmehr verhält es sich so, dass das Individuum sich erst im Staat als Mensch wahrnimmt und man auch erst dann von einer Antinomie von Mensch und Bürger sprechen kann. Ich werde Frau Rehm jetzt nicht den Bärendienst erweisen, mich hier zum Sprachrohr ihrer Thesen zu machen oder irgendwie für oder gegen ihre Thesen eintreten zu wollen, aber was ich an dieser Lektüre-Richtung sehr spannend finde, ist zu sagen, diese Differenz Mensch-Bürger gibt es überhaupt erst, wenn es Bürger gibt. Ja. Und damit entsteht aber erst das, was da Mensch genannt wird und was sozusagen als vorstaatlich und als quasi sogar vorpolitisch sozusagen in der Politik mit ins Spiel kommt. Ja, das ist ja zum Beispiel eine Pointe der Menschenrechtsdebatte. Ein Satz, den Frau Rehm sogar mehrfach in ihrem Buch zitiert, weil er diesen Zusammenhang am besten sozusagen auf so eine Formel bringt, stammt aus der ersten, nicht publizierten Version des Contrat Social, wo Rousseau schreibt, wir beginnen eigentlich erst Menschen zu werden, nachdem wir Bürger geworden sind. Also wo wirklich klar ist, diese Form von bürgerlichem, durch Vertrag gesicherten Zusammenleben ist erst dann sozusagen transparent auf das, was davor sozusagen angenommen werden muss und vorausgesetzt werden muss, wenn sie da ist, ja, diese Struktur sozusagen. So, so viel erstmal zu der Seite moderner Rousseau, was Mensch-Bürger angeht. Jetzt zu der Seite des die antike Rezipienten Rousseau. Und da ist es ja ganz auffällig, dass er nicht nur sagt, die Gesetzgebung muss beim Volk liegen und jeder muss an der Gesetzgebung beteiligt sein und der Akt der Gesetzgebung ist derjenige Typ von Akt, durch den überhaupt das Gemeinwohl befördert wird, sondern erkennt daneben, und für Erstleser ist das eine böse Falle, auch die Figur des Gesetzgebers, eines Menschen, der weise Gesetze gibt. Lycurg ist derjenige, mit dem er diesen Menschen sozusagen illustriert. Die Frage ist natürlich, wozu braucht er den? Ja, was ist das für eine merkwürdige Figur, die er da vor allen Dingen im siebten Abschnitt des zweiten Buchs, des Contrat Social, einführt? Michaela Rehms Antwort ist, finde ich, sehr plausibel. Sie sagt, naja, jetzt mal unabhängig davon, wie man das Verhältnis zwischen dem zweiten Diskurs und dem Gesellschaftsvertrag genau verstehen möchte, was Rousseau im Gesellschaftsvertrag beschreibt, ist ganz anders als das, was Hobbes tut. Diese Leute da haben noch keine ausgebildeten Vernunftfähigkeiten. Die sind auch noch gar nicht dazu geneigt, sich zu kollektivieren, gerade nicht. Die müssen vieles noch entwickeln, was bei Hobbes im Naturzustand ganz selbstverständlich schon mit im Spiel ist. Und außerdem ist er auch nicht so beschrieben, dass es so evident ist, man muss da raus. Ja, bei Hegel gibt es ja die Stelle, wo er sagt, der Naturzustand, bei Hobbes lässt sich dadurch definieren, es ist der Zustand, den man verlassen muss. Ja, also das ist fertig. Ne? Und das ist bei Rousseau, da er auch eine viel ausgedehntere, gegliedertere Darstellung des Naturzustands hat, nicht der Fall. Das heißt aber, man braucht ein anderes Motiv. Man braucht so etwas wie die Einsicht, dass die Förderung des Gemeinwohls und etwas wie Gleichheit in einem politischen Sinne überhaupt wünschenswert ist. Und da Rousseau das sozusagen nicht aus bloßem Abstoß aus einem schlechten Zustand motivieren kann, setzt er diese Figur des Gesetzgebers ein, der dann auch vor dem Problem steht, dass er die Leute ja nicht einfach nur argumentativ überzeugen kann, weil die ja unter Umständen noch gar nicht so weit sind, dass sie auf Argumente hören. Und da kommt er dann mit der Rolle der Religion zum ersten Mal im Gesellschaftsvertrag. Am Ende dieses siebten Abschnittes des zweiten Buches wird die Religion eingeführt als Mittel dieses Gesetzgebers, um den Übergang aus dem Naturzustand in den bürgerlichen Zustand zu motivieren. Das ist der eine Punkt. Ich werde da gleich noch eine ausführlichere Passage zu zitieren. Der andere Punkt, der natürlich eben sozusagen schon angeklungen ist, Rousseau ist immer wieder vorgeworfen worden, dass diese Emphase, mit der er die Herstellung des bürgerlichen Zustands fordert und vor allen Dingen die vollständige Entäußerung der Rechte jedes Einzelnen an das Gemeinwesen, dass die teilweise selbst elementare Mechanismen, die wir für unabdingbar halten würden, nicht vorsieht, nämlich zum Beispiel Schutzrechte des Individuums gegenüber dem Staat. Also die sind bei ihm einfach gar nicht vorgesehen. Und da ist die Frage, warum braucht er das nicht? Ich zitiere da nochmal Frau Riem, die dazu schreibt, dass Rousseau keine Abwehrrechte der Bürger gegenüber dem Staat vorsieht, ist weder ein Versehen, noch lässt sich dies, wie häufiger geschehen, als Beweis für eine totalitaristische Ausrichtung seines Systems deuten. Abwehrrechte mögen in asymmetrisch aufgebauten Gemeinwesen nötig sein. Dort haben sie die Aufgabe, die Fehler einer schlechten Verfassung zumindest stellenweise auszugleichen. In Rousseaus Augen ist das nichts anderes als politische Kosmetik. Man versucht, die Symptome eines Übels erträglicher zu machen, statt dessen Ursachen zu beheben. Letzteres aber ist Rousseau seiner eigenen Einschätzung nach gelungen. Er hat insbesondere im Diskurs über die Ungleichheit erforscht, was die Ursache für Ungleichheit und Unfreiheit, kurz Despotismus, ist. In den schlechten Regierungen mit ihrer Asymmetrie von Rechten und Pflichten hat er den Schuldigen gefunden. Auf Grundlage dieser Analyse versucht er, ein politisches System zu entwerfen, in dem der Einzelne gar nicht erst in die Situation kommen kann, sich auf seine Abwehrrechte berufen zu müssen. Das heißt, und das ist ein bisschen, das ist schwere Kost, ja, aber es ist auch ganz klar durch Rousseaus Text gedeckt, die Logik, die hier vorherrscht, ist nicht, was tun, wenn die Rechte des Einzelnen vom Staat irgendwie eingeschränkt, verletzt werden, sondern wie schaffen wir, dass das gar nicht erst passiert? Wie schaffen wir, dass die Bindung der Einzelnen untereinander und an diesen Staat so gut funktioniert, dass nie auch nur die Verlegenheit entstehen wird, dass es da zu irgendwelchen Verletzungen kommt? Und ich glaube, dass man dieses gar nicht erst tatsächlich als so eine Art für Formel für einiges, was bei Rousseau in seiner politischen Philosophie passiert, nehmen kann. Dem folgt eine ganze Menge. Auch das war letztes Mal schon andeutungsweise in der Diskussion mit Herrn Sturmer Thema. Der Erziehung kommt hier in diesem Staat natürlich eine sehr große Rolle zu, weil, das betont auch Frau Rehm an verschiedenen Stellen, Rousseau ganz klar der Auffassung ist, eine rein rechtliche Bindung an dieses Gemeinwesen genügt nicht. Es braucht einer zusätzlichen affektiv grundierten Bindung der Einzelnen an den Staat und den Zugriff darauf, überhaupt es beeinflussen zu können, hat man natürlich vor allen Dingen über Erziehung. An diesem Punkt möchte ich noch einmal aus Plutarch zitieren, dessen kleine Erzählung über Lycurg, diesen Gesetzgeber, ich schon erwähnt hatte, wo er über diesen Gesetzgeber schreibt. Seine Ansicht ging dahin, dass alles, was für die Wohlfahrt und die Moralität eines Staates bedeutungsvoll und wichtig ist, in den Sitten und der ganzen Lebensführung der Bürger ein inneres und tiefes Fundament haben müsse, um unverrückt und fest zu bleiben. Dann besitze es an dem Willen ein stärkeres Band, als der äußere Zwang zu sein vermöge. Und diesen Willen schaffe die Erziehung in den Herzen der Jugend. Sie begründe bei jedem Einzelnen von ihnen die Anlage zu einem Gesetzgeber. Also das ist ganz offensichtlich ein Vorbild für Rousseau hier in seinen Überlegungen. Nicht nur, dass Erziehung zugetraut wird, die Leute so weit vorzubilden und zur Reife zu bringen, dass bestimmte Probleme und Konflikte gar nicht erst auftreten und man folglich auch bestimmte Schutzvorrichtungen gar nicht erst betätigen muss, sondern dass man auch jeden Einzelnen zu einer Art von kleinen Gesetzgeber sozusagen erziehen kann, weil genau das ja die Art ist, wie er sich an dem Gemeinwesen beteiligt. Ja. Jeder Einzelne beteiligt sich als Gesetzgeber und wie gesagt, nochmal sehr wichtig, zwischen dem Gesetzgeber, der in einer Figur verkörpert ist und der die Gesetze verfasst und demjenigen, der die politische Macht hat, sie zu verabschieden, ist natürlich ein Riesenunterschied. Ich zitiere jetzt mal die Stelle weiter, die ich da eingangs gelesen hatte, also wo es um, als Lycurg seinem Vaterland Gesetze gab, ging. Da geht es weiter. Jedoch nicht einmal die Dezemviren hätten, maßten sich jemals das Recht an, einzig aufgrund ihrer Amtsgewalt ein Gesetz zu erlassen. Nichts von dem, was wir euch vorschlagen, sagten sie zum Volk, kann ohne eure Zustimmung Gesetz werden. Seid selbst Römer, Urheber der Gesetze, die euer Glück begründen sollen. Derjenige, der die Gesetze verfasst, hat also oder soll keinerlei Gesetzgebungsbefugnis haben und das Volk kann, selbst wenn es wollte, sich dieses nicht übertragbaren Rechts nicht begeben. Das heißt, die Grenze ist von ihm mit aller wünschenswerten Deutlichkeit gezogen. Es bedarf aber offenkundig dieser doppelten Rolle. So, dieses Buch hier ist deswegen so empfehlenswert, weil es einerseits eine sehr schön runterlesbare Einführung in den gesamten Contrat Social mit allen seinen Winkeln ist, andererseits aber wirklich auch an ausgewählten Stellen, wo es wichtig ist, mal die Philologie zu Rate zieht. Rousseaus Textkorpus ist ein unübersichtliches. Da gibt es immer auch eine erste Version und eine nicht veröffentlichte und etwas abgelegenere Texte. Parallel publiziertes, von dem man nicht so genau weiß, wie sich aufeinander bezieht, ja, der Emil und der Contrat Social und so weiter. Und eines der philologischen Details, das Frau Rehm hier erwähnt und das ich ganz aufschlussreich finde, ist, wenn Sie diesen Abschnitt über den Gesetzgeber, Abschnitt 7 des zweiten Buches, jetzt sich vorstellen, dass er da auf so ein Blatt geschrieben wäre, dann war dieses Blatt ursprünglich weiß und die Fassung von 1760 des Contrat Social ist ohne ihren letzten Abschnitt erstmal entstanden. Und der allerletzte Abschnitt, der über die bürgerliche, über die Zivilreligion, ist dann sehr hastig auf die Rückseite des Abschnitts über den Gesetzgeber geschrieben worden. Das heißt, die beiden Teile des Contrat Social, in denen von der Religion die Rede sind, sind quasi Recto und Verso desselben Blattes. Und die Rousseau-Philologie hat sich dann so ein bisschen gefragt, naja, okay, die Beziehung ist klar, Religion. Ja? Aber warum hat er es dann an Schluss gesetzt? Ja, und für alle, die diesen Teil des Buches vielleicht nicht so mögen, fürchte ich, sagen zu müssen, Rousseau neigt dazu, den Schluss zu betonen. Ja, wenn Sie sich angucken, wie der erste, der zweite, der dritte und das vierte Buch dieses Contrat Social enden, sind das immer Schwergewichte. Ja, also da kommt immer noch mal richtig was dran. Andererseits hätte er natürlich auch ganz einfach den Anschluss suchen können und sagen können, na gut, dann schreibe ich den Abschnitt über die Zivilreligion an den über den Gesetzgeber. Das hat er nicht getan, weil es natürlich eine ganz klare, logische, einen logischen Gap sozusagen gibt. Da ist sehr unterschiedlich von Religion die Rede, nämlich der Gesetzgeber bedarf der Religion, um zum Eintritt in den bürgerlichen Zustand zu motivieren. Die Zivilreligion ist Religion in diesem bürgerlichen Zustand und behandelt die Frage, was für eine Funktion kann die Religion oder muss die Religion innerhalb des Staates spielen. Ja, zu dieser Funktion der Religion beim Übergang in den bürgerlichen Zustand will ich jetzt nicht so vieles sagen, außer dass Rousseau sie ganz klar instrumentell sieht. Ja, also der Gesetzgeber bedient sich dieser Religion als Werkzeug, um die Menschen davon zu überzeugen, dass es für sie besser ist, unter diesen Bedingungen und unter diesen Gesetzen oder überhaupt unter Gesetzen zu leben, als unter anderen. Was in dem Abschnitt, in dem entsprechenden Abschnitt, den er da zuschreibt, ganz bemerkenswert ist, weil es so zeituntypisch ist, ist, dass er neben Moses auch Mohammed als einen der vorbildlichen Gesetzgeber angibt. Und wenn man sieht, was das 18. Jahrhundert so über Mohammed und über den Islam zu sagen hat, ist das eine ziemlich auffallende Ausnahmestelle, die man da so findet. So, die Frage ist jetzt, welche Funktion kommt der Religion im bürgerlichen Zustand zu? Und da finden wir dann unsere Unterscheidung zwischen Mensch und Bürger wieder. Ja, Rousseau unterscheidet zwischen einer Religion des Menschen und einer Religion des Bürgers. Ich lese einmal die Passagen, in denen er das tut, wenn ich sie finde. Ja. Wie die Gesellschaft, die eine allgemeine oder eine besondere ist, kann man die auf sie bezogene Religion gleichfalls in zwei Arten einteilen. Die eine allgemeine oder die eine besondere ist. Das heißt natürlich, es ist von vornherein jetzt hier die Perspektive angeschlagen. Es gibt eine gewisse universalistische Perspektive auf den Menschen und eine partikularistische auf Bürger, die zu bestimmten Gemeinwesen gehören und die deswegen nicht einfach nur sozusagen einen Universalismus des Menschen tragen können. Kann man die auf sie bezogene Religion gleichfalls in zwei Arten einteilen, in die Religion des Menschen und in die des Bürgers? Erstere, ohne Tempel, Altäre und Riten, beschränkt auf den rein inneren Kult des obersten Gottes und die ewigen Pflichten der Moral, ist die reine und einfache Religion des Evangeliums, der wahre Gottesglaube und das, was man das göttliche Naturrecht nennen kann. Die andere, in nur einem Land zugelassen, gibt ihm seine Götter, seine eigenen Schutzherren. Sie hat ihre Dogmen, Riten, ihren äußeren gesetzlich vorgeschriebenen Kult. Für sie ist alles ausgenommen die eine Nation, die ihr anhängt, ungläubig, fremd und barbarisch. Sie dehnt die Pflichten und Rechte des Menschen nur so weit aus, wie ihre Altäre reichen. Die Religionen der ersten Völker waren alle solcher Art. Man kann ihnen den Namen eines bürgerlichen oder positiven Gottesrechts geben. Und dann sagt er, es gibt noch eine dritte, ziemlich bizarre Art von Religion, die Priesterreligion, die ich hier gar nicht in Betracht ziehen will. Die findet man in Japan, auch bei den Lamas und bei den Katholiken. Ja. Und die ist aber dermaßen intoleranzanfällig, dass ich sie von vornherein ausschließen möchte. Was sich hier natürlich ankündigt und was bei jedem Hegelianer wahrscheinlich jetzt im Hintergrund klingelt, ist ja Sittlichkeit und Moralität. Ja, die Art und Weise, wie Rousseau hier die beiden Religionen des Bürgers und des Menschen beschreibt, haben natürlich ganz deutliche Anklänge daran. Einerseits eine Religion, deren Vorteile darin bestehen, in einem klar umrissenen Gemeinwesen, aber nur da Regeln zu setzen, wo gar keiner auf die Idee kommt, es könnte andere geben, weil die Identifikation damit quasi unmittelbar ist und jedes Ausscheren aus dieser Regel sozusagen schon zu tiefergreifenden Konflikten führt. Andererseits eine deutlich universalistisch ausgelegte Moral, die aber dann eben auch ihre individualistischen Probleme entwickelt, weil ja jeder Einzelne als Exemplar dieser Gattung Mensch sozusagen aufgeladen bekommt, da Entscheidungen zu treffen und so weiter. Rousseau versucht jetzt zu zeigen, dass keine dieser beiden Religionen für sein Gemeinwesen einfach nur geeignet ist. Von seiner antiken Seite her müsste er natürlich die Religion des Bürgers bevorzugen, und deren Vorzug ist es seiner Ansicht nach erstens, dass sie den Menschen nicht in Widerspruch zu sich selbst setzt, also es gibt keine inneren Konflikte, die Identifikation mit dem Gemeinwesen ist einfach da und das auch noch auf einer gewissen affektiven Basis, und dass er eben ja diese starke Bindung an das Gemeinwesen herstellt. Die Nachteile sind aber erstens rätselhaft, das expliziert er auch nirgendwo so ganz genau, dass diese Bürgerreligion den Einzelnen gegenüber auf Irrtum und Lüge setzt. Die ist nicht wahrhaftig. Ja. Da kann man nur rätseln und sagen, okay, es gibt nicht sowas wie eine Offenbarung oder so, die da vorausgesetzt wird. Und wenn man jetzt an den Abschnitt über den Gesetzgeber zurückdenkt, da ist natürlich auch ein ganz instrumentelles Verhältnis zur Religion im Spiel, dass die als Werkzeug zur Bindung der Leute, zur Motivation der Leute einsetzt. Wahrscheinlich ist das damit im Spiel. Der andere Punkt ist, dass sie, wenn sie ohne Gegengewicht bleibt, das Volk, wie Rousseau schreibt, blutrünstig und intolerant macht. Ja, das heißt, wer da nicht einschert, der ist draußen, und wer nicht freiwillig rausgeht, bekommt es mit uns zu tun. Das ist für ihn ein klares Argument gegen diese Bürgerreligion, weswegen er versucht, sie mit der Religion des Menschen, die ganz offensichtlich christliche Ursprünge hat, so wie er sie darstellt, zu verbinden. Ja, und da schreibt Michaela Rehm, lustigerweise in wörtlicher Übereinstimmung auch mit Löwit in diesem Aufsatz über die Menschenrechte, dass Rousseau einen Kompromiss schließt. Ja, also die Art und Weise, wie er da diese Zivilreligion, die von beiden das Beste sozusagen vereinigen soll, zusammenschweißt, wird von beiden als Kompromiss gesehen. Das ist dann ganz klar eine Seite, die man als problematisch bezeichnen muss in dieser ganzen Konstruktion. Die Seite, die man stärken und hervorheben kann, da möchte ich noch einmal aus Frau Rehms Buch zitieren, das ist die, dass man sagen kann, so wie Rousseau den Übergang in den bürgerlichen Zustand beschreibt, als so eine Art von Versittlichung, die auch affektive Bindungen mit sich bringt und so weiter, könnte man fast sagen, damit ist es getan. Ja? Damit ist doch alles in Ordnung. Jetzt, was müssen wir uns noch weiter sozusagen um die Haltung unserer Bürger kümmern? Aber, schreibt sie, Rousseau scheint der Stabilität und Verlässlichkeit dieser Versittlichung zu misstrauen. Die Individuen sind eben nicht ein für allemal von ihren partikularen Interessen und Leidenschaften befreit. Rousseau sieht zahlreiche Schutzmaßnahmen vor, um einen Verfall der öffentlichen Ordnung zu verhindern. So wenig aber wie das Gemeinwesen allein auf einem Rechtskonstrukt beruht, bedient es sich zur Abwehr zersetzender Einflüsse ausschließlich rechtlicher institutioneller Maßnahmen. Wie dem vertraglichen Zusammenschluss die Versittlichung hinzugefügt wird, die das Individuum nicht nur rechtlich, sondern auch affektiv an das Gemeinwesen bindet, dient die Zivilreligion dazu, diese affektive Bindung zu schützen und beständig zu erneuern. Und das ist ein Punkt, der meiner Ansicht nach sehr charakteristisch für Rousseaus Denken ist. Dieses ganze Konstrukt ist etwas, dem quasi als Struktur seine beständige Erneuerung eingeschrieben bleiben muss. Das muss lebendig bleiben. Sehr schwierig auch als Gedanke, und bei ihm ganz klar einer der Gründe, warum er auf Religion innerhalb dieses Staates nicht verzichten möchte. Ein letztes Mal, Le Courc ist auch ein Typus für denjenigen Gesetzgeber, der nicht schriftliche Gesetze erlassen hat, sondern Retren, Sprüche, mündliche Gesetzgebung in Umlauf gebracht hat, und der die ganze Sache festigt, nicht dadurch, dass das Ganze auf ein Stück Papier festgeschrieben wird, sondern durch sein eigenes Opfer und den Schwur, der dazu bindet, sich an diese Sprüche, an diese Retren zu halten. Auch Rousseau ist jemand, der schriftliche Gesetze fast schon zu dinglich findet, um den beständigen Akt der Gesetzgebung sozusagen als diejenige Art von Grundhandlung, die der Souverän vollzieht, sozusagen lebendig zu halten. und der deswegen auch ja, auf so eine Art von beständigem Erneuerungsprozess im Gemeinwesen setzt. So, nun muss man zum Abschluss sagen, dass auch Frau Rehm, die einige dieser Strukturen, meiner Ansicht nach, so was diese ganze Konstruktion, Mensch, Bürger, wie ist der Übergang, wie ist die Funktion der Religion darin und so, denkbar mit Nachdruck affirmativ und positiv beschrieben hat, sagt, dieses letzte Versöhnungsprojekt Rousseaus, das er da versucht, zwischen Mensch und Bürger, ist gescheitert. Und zwar deswegen, weil er auf der Ebene dieser Zivilreligion, die quasi die besten Seiten der bürgerlichen und der menschlichen vereinen soll, eben nur bis zum Kompromiss kommt. Ja. Rousseau ist ein konfliktscheuer Denker, muss man sagen, also vor allen Dingen, was theoretische Widersprüche und Konflikte angeht. Und diese ganze Logik der ist gar nicht erst, die ich da sozusagen markiert oder versucht habe zu markieren, läuft auch darauf hinaus, dass natürlich Gewalt immer präventiv schon die Luft rausgenommen werden soll. Es ist nie die Frage, wenn Gewalt auftritt, was machen wir mit ihr, sondern immer die Konflikte erst gar nicht aufkommen lassen. Ja? Das ist, deswegen mochte Schiller zum Beispiel Rousseau auch sehr gerne diese Seite an Rousseau. Und folglich kommt das zum Schluss eher zu so einem Patchwork von Momenten verschiedener Religionstypen, die er zusammenschweißt, um dann diesen sich ständig erneuernde Gemeinwesen über bloß rechtliche Strukturen hinaus ermöglichen zu können. So, ich möchte abschließend dann nur ganz kurz etwas zu Arendt sagen, bevor wir in die Diskussion gehen können. Hannah Arendt hat in ihrem, vor allen Dingen in ihrem Buch über die Revolution, wo es um die amerikanische und französische Revolution geht und um Rousseau als einen Philosophen, der von Robespierre sehr stark in Anspruch genommen worden ist. Interessanterweise bis 1792 auch von den Gegnern der Revolution, weil er so ein Gewaltverächter war sozusagen und wirklich auch immer gegen Gewaltausübung als politisches Mittel gesprochen hat. Irgendwann hat sich es aber durchgesetzt, ihn als Vorfahren der Revolution zu vereinnahmen. Die Gegner wurden irgendwann müde, sich auf Rousseau zu berufen, weil das wahrscheinlich einfach einschlägig belegt war. Jedenfalls hat Arendt in ihrem Buch eine sehr, sehr drastische Rousseau-Kritik formuliert, die vor allen Dingen darauf abhebt, dass er diese Notwendigkeit der Einheit des Volkes so hervorhebt. Und sie sagt, dass er das tut und wie er das tut, das führt dazu, dass er letztlich in den Einzelnen das Verhältnis zwischen Freund und Feind einträgt, das er außen nicht mehr haben will zwischen den Menschen. Jeder ist, sofern er Bürger ist, sein eigener Feind, sofern er eben bloß partikulares einzelnes Wesen ist. Ja. Ich verzichte jetzt darauf, die Stelle zu zitieren, die sie für den Schlüsselsatz des ganzen Contrat social hält, wo es darum geht, dass eben das sicherste Mittel, eine Einheit zusammenzuschweißen, ist, gegen einen Dritten zu stehen. Jedenfalls sagt sie, dieser Dritte, gegen den da sozusagen die Einheit produziert wird, das ist dann jeder Einzelne sich selbst, ja, nämlich in dieser Sofernunterscheidung als Bürger und als Mensch. Und folglich wird da, wo versucht wird, die Gewalt möglichst elegant zu vermeiden, besonders viel davon produziert. Sie zieht dann gerade von der gefühlsethischen und mitleidsorientierten Seite in Rousseaus Lehre zu Robespierre eine Linie. Da wird man ihr dann nicht folgen können, würde ich sagen. Das ist sehr drastisch formuliert. Das in dieser Kombination aus Imperativ der Einheit und wir brauchen zusätzlich affektive Bindungen zu rechtlichen, natürlich ein großes Problem resultiert, kann man kaum verneinen. Und man kann das, wenn man will, ja auch bei Arendt nachlesen. Was aber bei Arendt ein interessantes, finde ich, nach wie vor mit rousseauschem Beigeschmack weiter arbeitendes Moment ist, ist dieser Gedanke, dass so ein Gründungsakt für die Revolution später in den Institutionen, die sie hervorgebracht hat, lebendig bleiben muss und dass der ständig erneuert werden muss. Man kann nicht sagen, so, jetzt war da sozusagen die Staatsgründung oder die neue Verfassung, jetzt haben wir die und jetzt ist gut. Sondern auch Arendt fragt sich, wie ist das Leben innerhalb dieser neu gesetzten Struktur so möglich, dass die nicht zu etwas erstarrt, was überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, woraus sie hervorgegangen ist, sondern dass der Akt der Erneuerung, der ja in diesem Akt der Revolution selber steckt, weiter in den Institutionen lebendig bleibt. Das ist natürlich eine Frage, an der man sich auch sehr leicht einen Bruch heben kann. Ich möchte nur einfach darauf hinweisen, dass Arendt diese Frage stellt und sie bei der Beantwortung ohne Religion auskommt, aber vielleicht auch nicht mit einer fragloseren Antwort. Sie hat ja das Rätemodell sehr stark hervorgehoben, das, sagen wir mal, sich nie durchgesetzt hat, das aber ganz schön rousseauisch auf kleine Gruppen und auf unmittelbaren demokratischen Austausch und auf eine Form von Lebendigkeit setzt, die man in einer großen repräsentativen Demokratie schwer verwirklichen kann. Arendts Formel könnte also lauten: Räte statt Religion. Alles Weitere in der Diskussion. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für diesen sehr schönen Überblick und strukturierten Überblick über den Contrat Social entlang der Arbeit von Frau Rehn mit einem kleinen Ausblick auf Hannah Arendt. Wir haben jetzt noch gut so 25 Minuten Zeit für die Diskussion. Ich darf um Wortmeldung bitten, wer also da ist.
Ich habe nur eine Bitte, und zwar, ich würde gerne den Namen von dem Mensch, der zu dem Orakel von Delphi gegangen ist, mal geschrieben haben. Ich habe nicht verstanden, wie er mich
vorstellt. Der heißt Lycurg. Mit Y. Und Sie finden das in Plutarchs, der hat ja so Doppelbiografien geschrieben, in der gibt es eine über Lycurg und Numa, wo Sie diese Episode finden.
Genau, freuen Sie also auch nicht, Verständnisfragen zu stellen, dann bewusst diese Sitzung heute so gestaltet, damit man einfach nochmal ein paar ganz grundsätzliche Dinge aufbereiten kann, auf die wir sicherlich im Laufe der Vorlesung in den nächsten Wochen und Monaten noch zurückkommen werden. Ich habe jetzt erstmal zwei Wortmeldungen, jetzt sind Sie dran und dann der Herr Wagner.
Ich hatte den Eindruck einige Male, dass es einige zu Themen gibt, mit denen sich vor ihm ein Vorbild Machiavelli unter anderen Konstellationen auseinandergesetzt hat. Da kamen einige Punkte vor, die ich jetzt, wenn ich mir überlege, wie Machiavelli das gelöst hat, mir hier als Fragezeichen war. Das eine Fragezeichen war, welches anthropologische Menschenbild liegt da eigentlich zugrunde, dass er sowas wie ein Gesellschaftsvertrag als möglich erscheinen lässt. Und das Zweite ist, wie geht er eigentlich mit dem Handlungsdruck durch die Realität? Was passiert eigentlich durch den realen Druck als politisches Phänomen, das es zu handeln gibt?
Ja.
Hat er dort Stellung zu oder ist das etwas, was er einfach unter systemischen Gesichtspunkten einfach erstmal ausklammert und sagt, ich brauche mal ein System und dann gucken wir mal, ob es auf der Realität passt. Wogegen man ja sozusagen aus dem Druck wieder Krise und Spüren der Krise meinte, er müsste Handlungen jetzt also in System, ja, in systemischen Formen umsetzen.
Ja. Machiavelli wird erstaunlich oft zitiert. Und zwar nicht nur wie Machiavelli sagt, sondern oft mit Zitaten in Fußnoten im Contrat Social zu den unterschiedlichsten Punkten. Also der ist offensichtlich ein Ansprechpartner sozusagen für Rousseau, was jetzt das Menschenbild angeht, ja, was da drin steckt, kann man natürlich mit der Art von, ich sag mal, Empirismus bei Machiavelli, der da vorherrscht, und diesem aus einer gewissen Erfahrung heraus und aus bestimmten Beispielen heraus, in denen ja gerade Handlungsdruck immer so gerne vorkommt und der Umgang mit Kontingenz und so weiter, da ist natürlich Rousseau einfach von vornherein völlig anders unterwegs, ja, weil er ein ganz klar normatives Bild von einem Gemeinwesen hat. Ja, die Politeia fand er ein tolles Buch, nicht nur was die Erziehungslehre oder überhaupt der Platons Anspruch als Erzieher anging. Und daher zitiert er zwar erstaunlich oft Versatzstücke, das kann man ja schnell nochmal sehen. Das wäre vielleicht gar nicht so uninteressant, mal zu gucken, an welchen Stellen er auf Machiavelli verweist.
Auch das Religionsthema, ne? Das ist 1:1. Also Religion
ist Zweck. Ja, ich meine.
Und das aber bedeutet natürlich, dass der Herrscher und der Beherrschte nicht mehr eine gemeinsame Ebene haben. der Herrscher ist nicht nur so lange Herrscher, wie es gerade eben sein muss, damit man anfangen kann. Das ist bei Machiavelli der Uomo Virtuoso, also der starke Mann am Anfang.
Ja.
Sondern hier ist es doch auch genau eine ähnliche Situation. Und ich fühle im Moment nicht so die Gründung, warum er das macht.
Ja, ja.
Warum muss er die Menschen hinters Licht führen, wenn er sie doch eigentlich konfliktfrei
hat? Ja, das ist diese Schwellensache. Wenn man die Konstruktion hat, Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, hat man immer die Frage, das ist ja nicht nur bei Rousseau so, wie kommt man darüber und warum überhaupt? Ja? Wo liegt überhaupt die Motivation? Und da hat er nun mal diese Konstruktion jetzt, ja, also Frau Rehm schreibt da auch, ja, da es bei ihm eben im Naturzustand noch nicht vorausgesetzt werden kann, dass die Leute so einen natürlichen Vergesellschaftungsdrang haben. Also bei Hobbes sind sie ja sozusagen auf einer rationalen Ebene schon so, verkollektivieren sie sich, ja, drei Schwache können einen Starken erschlagen und so weiter, das ist ja sehr trocken in seinen Beispielen. Das gibt es ja bei Rousseau alles noch nicht, also braucht er einfach so eine Instanz, die regelt, die sozusagen dieses fehlende Vergemeinschaftungselement kompensiert. Und da erlaubt er dieser Gesetzgeberfigur eben einen instrumentellen Einsatz von Religion. Ja, und da wäre so eine Einigkeit, aber er sagt natürlich, das ist so wie so eine Leiter, die man wegwerfen muss, beziehungsweise die selber freiwillig abtreten soll. Von daher natürlich Lecourc als ein Gesetzgeber, der sie selber opfert, ja, und sagt hier, ne, ich habe mein Werk getan, auf wieder. Das ist ja ideal, ja, für ihn als Figur, aber es ist natürlich ganz klar eine ganz prekäre Konstruktion. Was natürlich auch deutlich ist, wo Sie sagen, ja, 1:1 und die Rolle der Religion, wenn Sie mal durchsehen, wer von den großen, auch Toleranztheoretikern es zulassen möchte, dass im Staat Atheisten zugelassen werden. Nicht mal Locke, ja, in seinem Brief über Toleranz, auch Kant nicht. Selbst der würde da gesetzlich gegen vorgehen lassen. Pierre Bayle, ja, also richtige Skeptiker wären vielleicht ein Beispiel dafür, die sagen, Atheisten können auch moralisch sein, aber so, sonst ist der Konsens ja sehr in eine andere Richtung, da ist Rousseau eigentlich eher Mainstream, würde man fast sagen. Ich habe heute schon 6 einstündige Prüfungen hinter mir. Was war die zweite Frage?
Also zweite Frage, immer das Menschenbild, ob das eine Rolle beim Spiel, das eben halt,
aber
das haben Sie ja gedacht, das ist normativ gewesen und er geht einfach davon aus, dass es funktionieren kann. So habe ich es verstanden.
Ja. Ja, natürlich. Und
wie Machiavelli sagt, der Mensch ist halt leider nicht gern beraten.
Ja.
Aber die Mittel, also Religion, aber taktisch einzusetzen, deswegen meine ich ja nicht, dass bei Religion, Staat und Religion, dass das nicht funktioniert, sondern der taktische Einsatz der Religion.
Ja.
Das ist für mich nochmal eine andere Frage.
Ja, wobei bei Machiavelli das ja keine Erziehungsfunktion hatte. Und da ist, Rousseau geht sehr stark von einer, das würde die beiden, glaube ich, stark unterscheiden, von einer starken Formbarkeit des Menschen aus. Auch bei Hobbes scheinen die Menschen ja eher so sehr einförmig zu sein von ihrer Grundkonstitution her. Und bei Rousseau kündigt sich natürlich schon an, was Kant dann sagt, der Mensch ist das einzige Wesen, was erzogen werden muss, ja, was sozusagen nur aus Erziehung hervorgeht, was dermaßen formbar ist, dass man es gar nicht sich selber überlassen kann. Und das setzt Rousseau hier nur voraus, aber wie gesagt, der Emil ist zeitgleich erschienen und die Erziehungslehre hat natürlich einen starken Bezug auch zu dieser politischen Theorie.
Ja, also ich habe noch mal eine Frage auch zu dieser Debatte zwischen Staat und Naturzustand. Und zwar, es ist vielleicht eine Verständnisfrage, vielleicht auch eine Grundsatzfrage. Und zwar, wenn ich jetzt sozusagen über den Bürger dann im Staate den Menschen definiere oder ihn dann, so wie Rousseau das halt schließt, dann über den Staat in diesen Naturzustand komme, erübrigt sich nicht dann eigentlich dieser Naturzustand? Also wird er dann nicht eigentlich aufgehoben, indem ich mich schon in einer Staatlichkeit befinde? Bei Hegel ist das ja auch sehr ähnlich eigentlich, indem sich die Moralität dann eigentlich erst im Staate vollzieht. Oder ist umgekehrt nicht eigentlich der Staat nicht der eigentliche Naturzustand des Menschen, wenn man vielleicht mal aus einer aristotelischen Position dann, der den Menschen ja auch als so ein Politikon definiert, dann zu fragen ist. Also einfach die Frage, ob sich das nicht irgendwie aufhebt.
Ja, da müsste man jetzt unterscheiden, einerseits zwischen der Naturzustandsfiktion und ihrer Rolle für die Begründung dieses Staatswesens und andererseits neben von der Frage, wie kommt denn die Idee von natürlichen Rechten, die dem Menschen schon als Menschen und nicht erst als Bürger zukommen, auf? Ja. Und da, was die zweite Frage angeht, könnte man ja sagen, ja, es war ja schon so, es muss sowas wie Recht in einem positiven Sinne, es muss nicht geschrieben, aber schon faktisch in einem bestimmten Gemeinwesen praktiziert sein, damit sowas wie eine Idee natürlicher Rechte aufkommen kann. Ja. Wenn ich überhaupt keine Form von, nicht mal die Form Recht kenne, kann ich auch schlecht dem Menschen zuschreiben, dass er schon immer mit so etwas wie Rechten ausgestattet ist. Ja. Ein Pendant wäre vielleicht jetzt nochmal Arendt zu der Menschenrechtsproblematik, die sagt, ja, Menschenrechte als Naturrechte gut und schön, aber es hat sich an den Staatenlosen, an den Flüchtlingen, an den Sans-Papier gezeigt, dass jemand, der keinerlei Gemeinwesen zugehört, auch keine Menschenrechte mehr hat, faktisch. Ja, weil das Instrument fehlt, um sie sozusagen zu sichern. Und da kann ich darauf insistieren und mit einer philosophischen Emphase arbeiten, wie ich will. Sie sind faktisch nicht da. Ja. Und da ist diese, sage ich mal, Dialektik zwischen Bürger und Mensch natürlich nach wie vor am Werk. Und man kommt kaum drum herum, eigentlich zu sagen, sowas wie Naturrechte sind retrospektiv irgendwie, ja, erklärt, ja, deklariert, dass es die gegeben haben muss, wenn das Recht, wie es jetzt ist, legitim sein soll. Das ist aber eine andere Frage als die, welche Rolle spielt die Naturzustandskonstruktion für die Legitimation des Staatswesens. Weil da finde ich es schon sehr überzeugend, dass Sie in Ihrem Buch deutlicher die Kluft zwischen dem zweiten Diskurs und dem Kontrast sozial aufmacht und sagt, das ist jetzt überhaupt nicht gesagt, dass das einfach zwei Teile derselben Logik sind. Bei Hobbes greift es so ineinander, ja, und es ist ganz klar, die wollen ihre Furcht loswerden und deswegen geben sie dem Souverän diese Ehrfurcht, die dann sozusagen die Ruhe im Staat sichert. Da ist die Motivation klar bei Rousseau, darf es ja nicht so laufen. Ja. Weil erstens der Naturzustand nicht als einer konstruiert ist, den man auf jeden Fall verlassen muss. Das ist ja ein langer Weg von diesem anfänglichen glücklichen Zustand, wo alles in Ordnung ist, weil alle sich in Ruhe lassen, bis zu diesem Elend, aus dem man dann wieder raus muss, weil sowas wie Eigentum und sowas wie bestimmte Eisenverarbeitung, bestimmte Sesshaftigkeit und so weiter erstmal alle kommen mussten, um zu Zuständen zu führen, die man überhaupt verlassen wollen kann. Ja, da ist das viel weniger einlinig und dann finde ich wirklich, Rousseau verzichtet einfach nicht auf einen rhetorischen Hammer, wenn er ihn haben kann. Das zeigen seine anderen Texte. Also wenn der mit dem Naturzustand in seinem Kontrast sozial was ernten könnte, argumentativ, wird er auch darin ohne Probleme ein langes Kapitel über Naturzustand schreiben. Das ist nicht so wichtig für die Legitimation. Die Frage ist ja, erster Satz, erstes Buch, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Nein, Quatsch. Das ist schon das Kapitel. Doch, nee, das meine ich. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Einer hält sich für den Herrn, der andere und bleibt doch mehr Sklave als sie. Wie ist dieser Wandel zustande gekommen? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Damit sagt er eigentlich im zweiten Diskurs, habe ich die Antwort nicht gegeben. Nächste Frage. Was kann ihm Rechtmäßigkeit verleihen? Diese Frage glaube ich beantworten zu können. Und das ist die Frage, die der Kontrast sozial stellt. Das heißt, die Legitimitätsfrage. Warum ist dieses Gemeinwesen, so wie ich das hier entwerfe, legitim? Die stellt er. Und da geht es dann halt nicht einfach nur darum, wo muss man weg und was muss man sozusagen konterkarieren, sondern da geht es um, was ist eine inhaltlich gehaltvolle Bestimmung von Gemeinwohl, die nicht nur sagt, jo, es gibt Gerichte, vor denen jeder gleich ist. Das genügt ihm nicht. Darauf insistiert Frau Rehm zu Recht immer wieder. Und das macht sie ihn für uns so schwer verdaulich. Ja? Da muss sowas rein wie affektive Bindung bei ihm sofort mit Religion verbunden. Muss ja nicht unbedingt sein, ist aber so. Aber da läuft die Argumentation dann auch anders als bei Hobbes zum Beispiel.
Ich habe jetzt drei Wortmeldungen noch, die nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch dran. Und sollte dann doch noch ein bisschen Zeit bleiben, kann man ja sehen, vielleicht gibt es da noch eine Frage. In dieser Liste ist jedenfalls jetzt erstmal Andreas Kaminski dran.
Ich habe eine Frage zu einem Punkt, der mir noch nicht ganz klar geworden ist, in Bezug auf die Findung des Gesamtbildes oder des Gemeinbildes, gerade also des Volonté General im Unterschied zum Volonté de tous. Ja. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Rousseau annimmt, dass die Zivilreligion eine Funktion darin hat, eine Gemeinschaft vor der Entfremdung von ihren eigenen politischen Prozessen zu schützen, ist damit ja noch nicht gelöst, wie eigentlich jemand entscheidet, ob er einem Partikularinteresse folgt oder einem Gemeinwohl folgt. Rehm überlegt in ihrem Buch, ob das Gewissen vielleicht eine Rolle spielen könnte an der Stelle. Und findet aber, dass im Kontrast sozial das Gewissen, ich glaube, an keiner Stelle, sagt sie, erwähnt wird. Die Frage ist jetzt also, inwiefern könnte etwas, inwiefern könnte entweder die Zivilreligion oder etwas anderes, so eine Möglichkeit bieten, genau diesen Punkt zu schließen, der, glaube ich, viel eher der entscheidende ist, wie erkennt jemand, dass er tatsächlich Gesetzgeber in diesem Sinne ist und nicht partikular interessiert.
Ja, ich glaube, dass genau diese Rolle für ihn die Religion spielen soll. Also es gibt zwei Stellen, wo er sehr dezidiert dazu spricht. Die eine ist irgendwo im zweiten Buch, wo er sagt, es gibt verschiedene Typen von Gesetzgebung, die eigentlich wichtige ist, die in den Herzen der Menschen, ja, die in den Herzen stattfindet. Und dann direkt Auftakt, viertes Buch, erster Abschnitt, wenn das richtige Handeln, die Sittlichkeit und die Gesetzlichkeit in den Herzen der Menschen funktioniert, und zwar auf affektiver Basis, dann brauchen wir uns erst gar keine Gedanken darum, erst gar nicht. Und er sagt in diesem Buch nichts dazu, wie komme ich an die Herzen ran, außer dieser Stelle, wo ich letztes Mal Herrn Sturmer schon gefragt habe, ja, der Gesetzgeber muss sich zutrauen, die Natur des Menschen zu ändern. Irgendwo muss das Herz geformt sein, dass da sozusagen so schön schon die Bindung garantiert. Und da kommt man mit dem Gewissensbegriff jetzt so schlecht ran, weil das Gewissen nach Rousseau natürlich etwas ist, was wir einfach haben. Das muss uns keiner verleihen, vermitteln und so weiter. Man kann sich darüber unterhalten, wie stark man es kultivieren kann. Aber es ist zumindest nichts, was sozusagen uns noch verpasst werden müsste. Aber ich...
Eine kurze Nachfrage, ist das dann auch der Grund, warum in diesem Abschnitt über die Zivilreligion so wenig eigentlich über deren Dogmen gesagt wird? Rousseau sagt dort, glaube ich, sehr pointiert sogar, keine Zusätze, keine Erläuterung, nur diese 5, 6 Dogmen sollten Teil der Zivilreligion sein.
Er sagt im Grunde im Wesentlichen, die Dogmen der Zivilreligion müssen vom Souverän gesetzt werden. Das ist für ihn wichtig. Weder Offenbarung in der Religion des Menschen, noch die Dogmatik einer bürgerlichen Religion, sondern der Souverän muss selber die Dogmen dieser Zivilreligion. Also das ist ja ein unglaubliches Konstrukt. Ne? Also man kann ja auch so rumfragen, wenn die Religion das leisten kann, was Rousseau von ihr erwartet, was heißt dann Religion? Ja. Wie muss man den Religionsbegriff eigentlich fassen und wie muss der sozusagen geschaffen sein, damit ihm das sozusagen zugemutet werden kann? Aber was er da wirklich betont ist, sie müssen einfach sein, es müssen wenige sein, sagt er ausdrücklich. Er mag ja gerne mal so quantitative Sachen. Und sie muss vom Souverän gesetzt sein. Das heißt, im Grunde versorgt sich da ein Gemeinwesen selbst mit religiösen Dogmen und hat selber ein instrumentelles Verhältnis dazu, schafft es aber, so zu tun, als wären es eben religiöse Dogmen. Ne? Also das ist der Kreisel, in dem man da kommt. Wobei ja dann, wenn man zum Beispiel auf Hobbes blickt, auch auffällig ist das, was er Awe, also Ehrfurcht vom Souverän nennt. Wenn man das 12. Buch, das 12. Kapitel des Leviathan liest über die Religion, dann merkt man, wo das hergezogen ist. Ja. Auch da werden theologische Muster bemüht, um die Bindung des Staates zu begründen, nur eben ganz anders, über diese Do-Funktion sozusagen. Rousseau versucht wirklich die Quadratur des Kreises einer selbstgesetzten, autonomen, von einem Volk sich gesetzten Religion, deren Dogmen es bestimmt.
Ich kenne nur mit dieser Unterscheidung zwischen Mensch und Bürger, die Sie angesprochen haben, zu diesem Menschen- und Bürgerrecht. Dann noch die Unterscheidung religiöse Bürger, religiöse Mensch. Wie passt das alles zusammen? Wenn wir letztes Mal zu einfach gemacht hatten, ja, die Bürger alle zusammen, wo kommt dann diese Unterscheidung her und wie kann man sie sich zusammen denken, was ist denn dann der Mensch überhaupt und wann ist er Bürger oder auch dieser Likur, war er jetzt ein Bürger oder war er nur ein Mensch?
Ja, das ist...
Also diese Unterscheidung...
Ja. Ja, ja. Also die zwei Fragen müssen auseinander, weil dieser Gesetzgeber ist, wie gesagt, so eine ganz eigene Sache. Da betont er ja, dass es in Griechenland durchaus üblich war, Fremde, also nicht Staatsangehörige, zu holen, um die Gesetze, quasi Experten, ja, zu holen, um die Gesetze zu machen. Und die sollten gerade nicht sozusagen aus der Innenperspektive heraus sein, der hat sozusagen eine funktional bestimmte Außenposition. Das ist dieser. Was diese Frage Mensch-Bürger angeht, ist es natürlich so, Alienation ist bei Rousseau ein zweideutig besetztes Wort. Das bedeutet einfach einerseits die schlechte Entfremdung, der ich entgehen muss und der ich unterliege und der ich sozusagen ins Bürgerliche entkomme. Andererseits ist es aber genauso der Akt, mit dem ich alles abgebe an diese Gesetze und der mich rettet sozusagen, ja, und der das Gute begründet. Er löst das nicht auf, er verwendet das auf wenigen Seiten in beiden Bedeutungen. Ja. Aber man kann ja mit gutem Grund sagen, und dafür würde ich plädieren, das, was Rousseaus Problem ist, ist, dass er diese Zwiespalt, wenn man nicht nur rechtlich argumentieren will, braucht man so eine Art von Konstruktion wie ein natürliches Recht oder zumindest wie einen, der nicht komplett aufgeht in seiner Funktion als Bürger. Kant würde das zum Beispiel als Würde bezeichnen, die man hat, ohne dass da schon irgendwelche rechtlichen Konstruktionen draufgesetzt werden könnten. Muss so etwas funktionieren? Also ich brauche quasi diesen Gedanken, dass ich mehr bin als Bürger, ja. Was Kant damit nur macht, ist seine typische Sowohl-als-auch-Logik. Ja, da wo Rousseau sagt, den Menschen auf keinen Fall in Widerspruch mit sich bringen, sagt Kant, du wirst ihn nie rausbringen. Ja. Der Mensch ist immer zwei. Und zwar in theoretischer Hinsicht, in moralischer Hinsicht, in politischer Hinsicht. Der Mensch ist immer zwei und er wird immer damit zu kämpfen haben, wer nun gerade irgendwie in dieser Situation so. Ja. Immer beide, aber immer anders. Das heißt, da kommt dann eine ganz starke Konflikttheorie raus, die sozusagen auch im Individuum konfliktuös angesiedelt ist. Und da finde ich Arendts Kritik schon genau am richtigen Punkt angesetzt. Diese Unité, ja, diese großgeschriebene Einheit, die führt Rousseau eben in theoretische Probleme auch. Wenn er dann anfängt, die Vorteile der einen Seite und die der anderen zu etwas zusammenzuführen, wo vielleicht die Bindung dann doch nur in dem einen Titel, nämlich bürgerliches Glaubensbekenntnis oder Zivilreligion, steckt, ja, und man eigentlich die Arbeit anfangen müsste erst, und da würde ich sagen, auch Hegel, was er zu Sittlichkeit und Moralität sagt, ist eine andere Art, sich daran abzuarbeiten, an diesen beiden Seiten. Da müsste es dann eigentlich losgehen, sozusagen. Ja. Oder man muss eine andere Form von Harmoniekonstruktion finden, als er das hier sozusagen in den Texten uns geboten hat.
Okay, letzte Frage.
Ja, meine Frage geht nochmal zur Realität. Es gibt ja über 100 Staaten mittlerweile. Wenn man die mal so durchgehen würde, welche von diesen Staaten von Rousseaus Prinzipien zusammengehalten werden, wirklich? Wäre das nicht, wenn man anfängt, China, Russland, Indien, USA, würde das nicht einfach ein ganz deprimierendes Ergebnis,
ja,
wenn man das als Realitätswirklichkeit, und ist dann Rousseau nicht ein reiner Illusionist schon früher gewesen und heute natürlich auch noch?
Ja, also das Schöne an ihm ist ja, dass er das, dieses deprimierende Ergebnis selber ausgesprochen hat. Er hat ja am Anfang des Emil gesagt, wie gesagt, zeitgleich mit dem hier erschienen, das, was ich im Kontrast sozial will, ist unter derzeitigen politischen Bedingungen unmöglich. Es gibt nirgendwo diesen Staat, den ich da formuliere. Also kann ich auch keine Erziehung hier propagieren, die zum Bürger erzieht, weil dazu bräuchte ich andere Strukturen. Also kann ich nur das Ideal des Stoischen weisen, dessen, der sozusagen auch unter diesen miesen Bedingungen gut klarkommt, anlegen und das eben anlegen. Das heißt, er war einerseits bekennender Antirealist und Normativist hoch drei in dem, was er sozusagen hier in seiner Theorie formuliert hat. Andererseits hat er aber nicht die Illusion gehabt, nächste Woche haben wir das. Ja, also da lebt das gerade aus der Distanz zu dem, was man empirisch vorfindet. Hat sich wahrscheinlich nicht viel dran geändert. Ich meine, man darf auch wieder nicht das... Ich finde das immer so ein bisschen schade. Ja? Selbst wenn man sich vornimmt, ihn hochzufahren und affirmativ zu machen und so weiter, überwiegen irgendwann so diese Schwierigkeiten. Ja? Aber dabei hat er von seiner Wirkung her auf andere Autoren so stark... Also diese Emphase, mit der er den Menschen auf sich selber stellt, ja, und mit der er dieses Gleichheitsideal formuliert und mit der er diese ganzen Grundsätze in die Debatte bringt, das kann so inkonsistent sein, wie es will. Es hat bei Kant und Hegel und all diesen Leuten gleich, den wir letztes Jahr in der Vorlesung hatten. Das waren alle begeisterte Leser dieser Sachen. Und er hatte auch mit Sicherheit seinen großen Einfluss auf das, was wir heute Menschenrechte nennen. Nur wenn man dann anfängt, seine Texte zu lesen, driftet man immer so in diese Hallo, ja, was soll das denn jetzt und wie kann man das denn zusammenbringen ab? Man muss, um ihm gerecht zu werden, auch diese Seite einfach hochhalten. Dass das jetzt sozusagen, wenn man mal alle durchgeht, alle Staaten irgendwo zu finden sein wird, da müssen wir wohl, sind wir einig.
Diese wirkungsgeschichtlichen Fragen, wenn wir nächste Woche nochmal dann Gelegenheit haben zu diskutieren, dann kommt nämlich Herr Berghahn, spricht über Mendelssohn und Rousseau. Wir gehen jetzt aber erstmal in den Künstlerkeller und wer Lust hat mitzukommen, kann das natürlich gerne tun. Vielen Dank für die interessanten Fragen und bis nächste Woche.